Er rennt und trennt.
Herzlich willkommen beim Grenzgänger-Podcast mit Gästen aus dem Innviertel und dem Passauer Land. In dieser Folge zum Thema dunkle Vergangenheit sind wir im Innviertel zu Gast bei Johann Hermann Dinger in Waldzell und jetzt gleich im Passauer Land bei Stefanie Leubel in Aidenbach.
Ja, ich bin die Stefanie Leubel, bin seit 2016 in Aidenbach im Rathaus für Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus zuständig, bin aber keine Aidenbacherin, das muss ich zugeben, sondern ich bin aus dem Bayerwald.
Aidenbach ist ja aus den Geschichtsbüchern bekannt durch die Bauernschlacht von 1706, in der sich die Bauern, aber auch Handwerker gegen die österreichische Besatzung gestellt haben. Um dieser Schlacht zu gedenken, haben sich die Aidenbacher etwas Besonderes ausgedacht.
Bei uns im Aidenbach, da gibt es ja dieses Festspiel Lieber Bayerisch Sterben, das der Peter Klebitz geschrieben hat. Das wird im Zwei-Jahres-Rhythmus aktuell einmal aufgeführt auf unserer Freilichtbühne. Und ich glaube, das kann man eben empfehlen, der da ein bisschen einfühlen möchte, wie diese Zeit war. Weil der Kultur- und Festspielverein, der hat da wirklich Leute in seinen Reihen, die da recherchiert haben, wie war das Leben, wie haben die Leute ausgeschaut, mit welchen Werkzeugen, mit welchen Sachen haben die da gearbeitet. Und das bringen die dann auf die Bühne. Und da ist auch im Vorfeld der Bauernmarkt, da gibt es am Anfang von dem Stück so Tanzszenen. Also es war nicht nur düster, kreislig und nicht lebenswert damals. Also die haben schon das Beste auch draus gemacht. Aber wie gesagt, irgendwann ist halt dann so eskaliert und immer schlimmer geworden, diese Situation der Leute, dass halt nicht mehr gegangen ist. Und das wird in diesem Festspiel auch so schön aufgezeigt. Ich, wenn da mit drin sitze, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesehen, aber es war jedes Mal ja so, dass jemand neben mir gesessen ist, der Tränen in die Augen gehabt hat. Weil wenn man da wirklich mitfühlt mit diesen Darstellern, die das Leben von damals erzeugen, da war das so, die haben halt dann der Mutter die Buben aus die Arme gerissen und haben sie auf so einen Pferdekarren aufgeschmissen und gesagt, so, den nehmen wir jetzt mit. Und die hat ihren Buben nie wieder gesehen. Oder die haben einem Bauern ein Dirndl davon, die Soldaten haben es vergewaltigt und schwer verletzt liegen lassen. Und solche Sachen werden in dem Festspiel erzeugt. Also da, wenn ich jetzt rede, da kriege ich gleich wieder Gänsehaut. Weil wenn man sich das vorstellt, wie das dann in echt war, das ist ja nur diese Darstellung. Und selbst wenn man in dem Festspiel das sieht, ist man schon tief ergriffen. Und so kann man, glaube ich, das nachfühlen, wie schlimm das in der Realität gewesen sein muss, dass die gesagt haben, nein, auch wenn wir nur einfache Bauern sind und Handwerker, wir kümmern nicht mehr, wir mengen nicht mehr, wir nehmen jetzt unser Mistgabe und stehen auf für unsere Freiheit.
Werfen wir mal einen Blick zurück in diese Zeit. Wie konnte es so weit kommen, dass einfache Menschen sich gegen ihre Besatzer gestellt haben?
Ja, also das ist alles ein bisschen kompliziert. Also, der große Begriff ist ja der spanische Erbfolgekrieg, warum es zu dieser Feindschaft damals gekommen ist. Da hat es einen König Karl gegeben, der ist 1700 gestorben, ohne dass er Nachfolger gehabt hat. Der hat das riesige Spanische Reich unter sich gehabt. Alle Länder, wo man heute noch Spanisch redet, in Südamerika zum Beispiel, das hat da alles zusammengekehrt in ein großes Reich. Und da waren natürlich dann einige Herrscher in Europa scharf drauf. Da hat es eben gegeben das kaiserliche Österreich, der Leopold I. oder halt dann den Sonnenkönig, den Ludwig XIV. Frankreich, die da beide gesagt haben, ja, das darf man schon immer, gell, das Spanische Reich. Der eigentliche Nachfolger oder der Erbe von diesem Spanischen Reich hätte der Sohn vom Kurfürst Max Emanuel von Bayern sein sollen. Also das hätte eigentlich dieser König Karl II., der verstorben ist, kinderlos vorgesehen gehabt. Und dieser Sohn ist aber im Kindesalter überraschend verstorben. Und so hat sich da dieses große Fragezeichen ergeben, wie geht es jetzt weiter mit diesem riesengroßen Reich? Und natürlich hätte sich dann dieser Max Emanuel gewünscht, dass er da jetzt vielleicht dann dieser Nachfolger wird, wenn es sein Sohn schon nicht geworden ist. Und er hat sich dann aber gegen seinen Schwager, den Leopold I., gestellt und hat sich auf die Seite von Frankreich gestellt. Und somit ist Bayern und Österreich auf gegenseitige Fronten gestanden. Ja, es war ja praktisch noch offen sozusagen, ob jetzt dieser Max Emanuel drankommt, ob der mit seiner bayerischen Heere eine Chance hat. Dann ist aber dazu gekommen, dass sie England, die Vereinigten Niederlande und Österreich zusammengeschlossen haben Und dann hat er gesagt, oh, jetzt wird der Gegner aber noch ein größer. Dann hat es noch eine große Schlacht gegeben bei Hochstädt. Das war dann 1704. Und das war dann eigentlich dieser große Auslöser, dieser große Niederlage, wo der Max Emanuel gesagt hat, das wird nichts mehr. Der hat sich dann verzupft in die Niederlande, weil sonst hätten sie ihn gefangen. Und somit ist Bayern da gestanden und hat keinen Kurfürsten gehabt und war dann dieser Besatzungsmacht, diesem Kaiserreich, diese Österreicher ausgeliefert. Die haben natürlich dann ihr Militär platziert, sodass da kein Aufbegehren mehr stattfinden kann aus ihrer Sicht in Bayern. Und dann waren die sozusagen unterdrückt und unterworfen. Hat die Bayern nicht so gefallen, was man so liest in den Büchern, weil natürlich das so gewesen ist, dass, ja, wo bisher halt bayerisches Militär war, wo es schön ordentlich gelaufen ist, so wie es immer gewesen ist, als plötzlich dann diese Kaiserlichen da waren und das nach und nach immer mehr eskaliert ist. Also, dass die da sich in die Höfe genommen haben, was sie wollen haben, die haben sie bedient in diese Speisekammern und so weiter. Also, da ist mit solchen Sachen losgegangen, dass die bayerische Bevölkerung gehungert hat und die Besatzungssoldaten sind immer dicker geworden. Und das ist dann wirklich hoch eskaliert. 1705, wie dann auch noch weitere Kriegstätigkeiten losgegangen sind, wo das Kaiserreich neue Soldaten braucht hat und dann eben die Söhne, die Bauern von den Bauernhöfen weggenommen hat, als Soldaten ins Ausland geschickt hat und die zum Großteil halt auch noch mal heimgekommen sind. Und da ist, wie man so schön sagt, hinterher waren wir vorn und die Bayern haben gesagt, das lassen wir uns nicht mehr gefallen.
Und darum geht's in den historischen Freilichtspielen in Aidenbach. Wie kann man sich das als Besucher konkret vorstellen?
Wenn jetzt da jemand da steht im Kostüm, der verkleidet ist als Bauer, daneben steht einer, der ist verkleidet als Soldat oder als Feldherr und da muss man gar nicht geschichtlich irgendwie gebildet sein. Man sagt sofort, das passt nicht zusammen, da ist ein Konflikt. Wenn man noch ein paar Sätze dazu hört, okay, Bauernschlacht, dieses österreichisch-kaiserliche Heer gegen die niederbayerischen Bauern, dann ist man irgendwie schon angefixt, dann ist man schon drin in dem Ganzen. Und das haben eben die Aidenbacher schon ganz früh erkannt, dass man, um diese Geschichte in die Zukunft zu tragen oder in die Gegenwart einfach die Leute näher zu bringen, das am besten macht über so Bühnenstücke. Weil eben dieser emotionale Teil und auch dieser Teil mit der Schlacht, wo richtig die Fetzen fliegen, das Publikum mitnimmt. Was ich persönlich eben auch ganz toll finde, weil es ist eine Freilichtbühne, Open Air. Und die Tribüne ist überdacht, also als Zuschauer hat man es recht schön, da kann es regnen oder auch Sonne haben, man sitzt sehr bequem. Und diese Aufführung ist eben unter freiem Himmel. Und da muss ich fast eine Anekdote erzählen vom letzten Mal, da war eine Szene, wo diese Bauern ums Lagerfeuer stehen. Und auf einmal ist so ein richtiger Windstoß gekommen. Also da hat man gemeint, jetzt kommt der Wetter, jetzt fangen so Stürme an. Und obwohl das in so einem Innenhof ist, ist so ein richtiger Windstoß da reingefahren in dieses Feuer. Und die Leute haben alle so, boah. Also sowas kann man mit Special Effects nicht machen. Das macht halt, weiß ich nicht, wer da oben, der das auch gut findet, dass das auf der Bühne ist. Und das ist eben das Besondere, was jetzt diese Aufführungen dann auch nochmal untermalt, wo man sagt, das kann man jetzt auch gar nicht schreiben, sowas, das passiert einfach. Und es ist jetzt immer so gewesen, dass vorher dieser Bauernmarkt war, als Einstimmung so ein bisschen in dieses 18. Jahrhundert. Dann riecht es nach Ronny, Reschi, Zwiefe, dann haben diese ganzen Darsteller schon im Kostüm. Alles ist ausgelegt mit Rindenmulch, das riecht dann schon so richtig gut. Und ja, dann hast du ein wenig ein offenes Feuer an manchen Stellen. Im Eck hinten, da zeigt der Bayern, wie früher Wäsch gewaschen worden ist. Dann gibt es so Kinderspiele von auch noch dazu mal. So ganz simple Sachen mit Holzmurmeln oder so Dinge, wo ich sage, da kommen halt die Kinder nicht mehr drauf, dass so spielen. Aber trotzdem hat dann jeder so seinen Spaß, der dann da ist. Man kann sich eben da kulinarisch immer ein bisschen verköstigen. Und dann geht dieser Bauernmarkt fließend über in das Festspiel. Also wenn man ein wenig langsam schaut, ist man mittendrin statt nur dabei. Man ja, merkt halt dann schon, okay, jetzt geht es schon langsam los, weil sich die Leute dann so auf die Tribüne verzupfen und die Darsteller halt dann schon anfangen, eine Dialoge schon zum Starten. Und dann merkt man so, okay, jetzt bin ich so mittendrin, jetzt Ja, verzupfen wir auf die Tribüne, jetzt geht's los.
Das klingt ja sehr spannend. Vielen Dank für das Interview.
Bitte, bitte.
Wir machen uns auf den Weg ins Innviertel, wo uns Johann Hermandinger bereits erwartet.
Also, ich bin der Molner Hans. Eigentlich heiße ich Johann Hermandinger. 76, gleich 77 Jahre alt. Mein Leben lang bin ich in den Wald gegangen und der Wald ist meine Heimat. Ohne Wald, da war ich nicht der Molner Hans. Und ich mache Führungen. Ich tue malen, tue dichten und ja, mehr so Flausen, aber die haben gar nicht so wichtig. Ich habe keinen erlernten Beruf. Mein Vater hat mich nicht lernen lassen. Ich habe in der Sokto gearbeitet und habe mich nicht lernen lassen, weil wenn ich eine Berufsschule gegangen hätte, da war die Kraft weniger. Und dann bin ich am davon gerannt, habe aufgehört, er war dominant, er war ein starker Mann. Ich war ein Zwutschgerl, ein Seichel. Und dann habe ich aufgelebt auf einmal. Ich habe angefangen als Hilfsarbeiter, habe es dann schnell zum Betriebsrat gebracht, habe mir dann das Computern beigebracht, habe für die Firma in meiner Betriebsratstätigkeit Programme geschrieben dann, Abrechnungsprogramme, Produktionsstatistiken. Mit der haben sie bis voriges Jahr gearbeitet. Und voriges Jahr haben sie endlich ein professionelles Programm gekriegt. Bis dort haben sie mit meiner Datei gearbeitet.
Höchst vielseitig, kann man schon sagen. Unser Thema heute ist ja die dunkle Vergangenheit. Und als geschichtlich interessierter Dichter hast du dich dem Thema auf deine spezielle Art gewidmet. Bitte, Hans.
Vor gut 240 Jahren, wie das I-Viertel noch bayerisch war, war da auf dem höchsten Punkt von Waldzell eine wichtige Zoll- und Handelsstelle. Zwischen Redlein und Waldzell war da die Landesgrenze. Das jetzt nur mehr als Bezirksgrenze kennt. Das Königreich Bayern war da herrennt und Grafschaft Frankenburg da trennt. Der Handel mit Salz hat Macht ebliert. Von innen her haben sie es aufgeführt. Die Landerischen haben für Salz und Liebern gezahlt mit Draht und Schmalz. Landwehrleute, die sind so Grenzsoldaten, waren ständig auf der Grenze herum. Beim Tag hat es geheißen, Maut verlangen. Bei der Nacht haben Schmuggler gefangen. Schwärzer haben sie die Schmuggler genannt, zwingen Ruß im Gesicht, das keiner kennt. Der Kurfürst Max vom Bayernthron hat keinen Erben gehabt, keinen Sohn. 1777 ist er verstorben, dann ist er Erbfolge gekriegt, gegen Österreich fertig geworden. Aber 1779 am Mai war der sogenannte Erbfolgekrieg vorbei, weil der Frieden von Teschenau bestimmt, dass I-Viertel zu Österreich kommt. Dann ist aber unser Kaiser gestorben. Jetzt haben sie schon wieder auf uns gespitzt, die Bauern. Schon haben sie wieder das Messer gewetzt und sogar die Franzosen auf uns gehetzt. Der Napoleon von Frankreich trennt, hat uns ein paar Mal überrennt und seine alten Freunde, die Bauern, haben bei uns wieder geschafft, die Bauern. Aber ein wenig nach 1810 ist auch der Spuk dann umgewehen. Die neue Währung war der Gulden, haben wir aber eh nichts gehabt wie die Schulden. Die Grenzstation war weg, vor allen haben die Gebäude schnell verfallen. Die, wo es zuerst haben, als Schmuck gegangen, haben dann das Wuldern oder das Raum angefangen. Der Reiberhauptmann Osterkorn ist zu der Zeit berüchtigt worden. Mit gut 20 Wüde Reibers gesehen, hat er Bauern und Fuhrleute überfallen. Aber um 1860 haben sie ihn dann gefangen. Fürs Erlebte ist er ins Häfen gegangen. Es ist ruhig geworden, dann da herum an der Schran. Ins aber erinnert heute nur mehr das Matterl an die Zeit vor gut den 240 Jahren, wie das I-Viertel noch bayerisch war.
Das Grenzgebiet war ja eine beliebte Gegend für Schmuggler und Räuber. Was war der Grund?
Es hat ja zu der Zeit, bevor das I-Viertel zu Österreich gekommen ist, hat es ja viel Schmugglereien gegeben. Und auch Raubersgeschichten hat es nicht wenig gegeben. Und zwar ist das deswegen so interessant gewesen für Räuber, weil sie durch den Wald schnell in das andere Land flüchten haben können, wenn sie verfolgt worden sind. Die haben hausen können, wie sie wollen haben, weil kaum haben sie irgendwo in Österreich was angestellt, haben schon wieder über den Wald rum und haben nicht erwischt worden. Und es hat die Schwärzer Lies gegeben, die war im Brame draußen. Und das war eine, die hat mit ihrem Gewand einen Haufen Sachen geschmuggelt. Und einmal sollen sie es auch hübsch erwischt haben, aber da hat sie einen Rucksack angeworfen und die Grenze haben einen Rucksack gehabt, aber sie haben es nicht erwischt. Und wie dann die Grenze weggefallen ist, hat es geheißen, dass die Schwärzer Lies sehr bedauert hat, dass die Grenze jetzt nicht mehr ist, weil das ganze Schmugglergeschäft für sie weg war.
Die Zugehörigkeit zu Österreich war ja nicht bei allen willkommen. Wie wurde das in der Bevölkerung gesehen?
Wie sie abzeichnet hat, dass das Innviertel zu Österreich kommen kommt, da waren die Innviertler ziemlich sauer. Und sie haben gesagt, lieber ein toter Bauer, als wir ein verkommener Österreicher. Warum? In Österreich war der Lebensstandard zu der Zeit ein Drum niedriger wie in Bayern. Bayern war mehr Wohlstand. Die Österreicher haben sich ja die Krieg mit der Maria Theresia und so weiter hübsch verbliert. Die Leute haben Steuerabgaben gehabt, Ende nie. Die sind ausgezogen worden bis aufs Hemd. Und daher haben die befürchtet, wenn sie zu Österreich kämen, dass sie dann einen großen sozialen Abstieg haben. Und das hat sich aber lang hingezogen. Wir sind schon lange Österreicher geworden. War zum Beispiel so, dass die Waldzeller, Dirndln, Bauerndirndln, einen Landerischen oder sagen wir Hausruckviertler nur dann geheiratet haben, wenn sie da keinen gekriegt haben. Weil das hat fast ein wenig als Schand gehalten, da um ihr Landl. Das war ein wenig abwertend. Es ist zwischen den Bauern und den Innviertler bis in die heutige Zeit oft eine stärkere Bindung gewesen, als wir zu den restlichen Österreicher wie Hausruckviertler und so weiter und schon gar Wiener.
Und auf der anderen Seite war der bayerische Dialekt dem Wiener Kaiserhaus ein Dorn im Auge.
Dann war das Innviertel also österreichisch und der Josef II., der in Österreich Kaiser war, der hat dann radikal die bayerische Ausdrucksweise verboten. Die Kinder haben in der Schule nicht mehr das A sagen dürfen, was die Bauern so typisch haben. Wenn da ein Kind A gesagt hat, hat schon wieder vom Lehrer einen Fotzen gekriegt, damit er es angewöhnt. Und so hat sich eigentlich der österreichische Dialekt relativ schnell eingeführt.
Zurück ins Innviertel. Was bedeutet der Kobernausserwald für die Bevölkerung der Region?
Der Kobernausserwald war von jeher für unsere Gegend. Und wir da sind die Wollner. Ein Wald näher heißt das eigentlich. Für uns Wollner war der die Lebensgrundlage schlechthin. Es hat kaum ein Haus gegeben, wo sie nicht zumindest einen Holzknecht gehabt haben. Oder einen Rechermacher, oder einen Wanger, oder einen Binder, oder sonst was. Auf jeden Fall hat fast jeder Haushalt vom Wald gelebt. Die Holzknecht in Waldzell. Das waren über 50 Stück, schau mal. Jetzt gibt es keinen mehr. Nimmer einen Holzknecht. Die Holzknechte sind in dem tiefen Wald 10 Kilometer rein ins Kerngebiet und da haben sie eine Hütte gehabt und da haben sie eine ganze Woche gehaust. Sie haben dort in der Hütte über Nacht gegessen und am Samstag sind sie wieder heimgezogen. Zu Fuß oder mit dem Ross heimgefahren. Die Holzknechte, das waren urige Leute, die haben kaum lesen und schreiben können. Weil zum Teil, obwohl es die Schulpflicht gegeben hat, haben sie die zum Teil gar nicht in die Schule geschickt, die Kinder. Weil die haben mit im Wald gelebt, die haben mithelfen müssen, zum Teil sogar im Wald. Die Kinder, so Bäschel setzen und so Sachen. Und Frauen auch zum Teil.
Das kann man sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen in der modernen Zivilisation. Herzlichen Dank für die akustischen Einblicke in die turbulente Vergangenheit des Innviertels.
Bitte sehr.
Und das war's schon wieder mit unserem Grenzgänger-Podcast.
Vierti.
Ja, rennt und trennt.
Der Grenzgänger-Podcast ist im Rahmen eines Interreg-Projekts von S'Innviertel Tourismus und dem Passauer Land entstanden. Interreg Bayern Österreich 2021 bis 2027. Gemeinsam grenzenlos gestalten. Kofinanziert von der Europäischen Union.